Ja, da seid ihr wieder. Wir sind auch wieder da, hier im Ohrenbrot-Podcast. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe mitgebracht die wunderbare Milena. Hallo Milena.
Ja, hallo Wolfgang. Freut mich.
Dir geht's gut?
Ja, soweit. Ich habe immer zu maulen und zu nölen, was jetzt gerade so abgeht. Aber ja, steigen wir gleich direkt ins Thema ein. Ne?
Ja, genau. Es gibt ja immer was nicht so gut läuft.
Genau.
Das machen wir heute zum Thema Pleiten, Pech und Pannen, habe ich mal überlegt, können wir machen. Ich glaube, die hat jeder erlebt, der schon mal irgendwie gebacken hat. Da gibt es ein paar Klassiker. Ich denke, die wird früher oder später bei jedem mal vorbeikommen. Zumindest die Beispiele, die ich, glaube ich, habe. Bei dir ist es ja vielleicht ein bisschen was anderes, weil du andere Themen hast, aufgrund dessen, dass du etwas in größeren Maßstäben backst. Aber auch da passiert das natürlich.
Und ja,
da bin ich mal gespannt, was alles so passiert ist, was die Kunden vielleicht in erster Linie gar nicht so mitbekommen. Aber eben
hoffentlich nicht.
Doch, dazugehört, ja. Kurzer Blick nach vorne, bevor wir das nachher vergessen. Wir haben jetzt so theoretisch Sommer.
Theoretisch, ja. Yep.
Theoretisch haben wir Sommer. So die Schulferien hier in Nordrhein-Westfalen laufen schon, gehen jetzt in die zweite Woche sozusagen. Und machst du eigentlich zu im Sommer oder läuft das einfach alles weiter bei dir?
Nee, dieses Jahr gönne ich mir mal keine Pause. Wir haben jetzt nur den Donnerstag geschlossen. Ansonsten haben wir ganz normal auf. Aber der Donnerstag ist halt so der umsatzschwächste Tag, sag ich mal, grundsätzlich. Und dann in den Ferien dann eben noch mal mehr. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, wenigstens den Donnerstag zu schließen. Aber die anderen Tage, wie gesagt, ganz normal geöffnet.
Also die Botschaft an alle Brüder, es gibt weiter gutes Brot.
Auf jeden Fall.
Auch in den Ferien, während des Urlaubs, wie auch immer.
Ja.
Alles klar, super. Ja, prima. Lass uns einsteigen. Pleiten, Pech und Pannen. Wir können das ja so ein bisschen vielleicht im Ping-Pong machen. Ich mache einen, du mach einen. Mal gucken,
genau,
wie viele wir hinterher kommen. Magst du vielleicht mal anfangen oder soll ich anfangen? Ist mir wurscht, haben wir uns gar nicht überlegt vorher.
Haben wir uns nicht überlegt. Wir haben eben kurz schon vorab gesprochen und da dachte ich schon, als du so ein bisschen anfingst zu erzählen, okay, du meinst das Pleiten, Pech und Pannen und ich war ganz woanders vom Thema bei Pleiten, Pech und Pannen. Also du warst dann eher so bei den Backprozessen, was geht da schief und was passiert dann, wenn und wie reagierst du drauf? Und bei mir bin ich dann eher so Pleiten, Pech und Pannen, was geht kaputt und wo haben die Kunden dann was bekommen, was jetzt nicht so sein sollte und so in dem Bereich dann eher in der Backstube.
Aber das ist ja vielleicht auch genau das, was uns eben unterscheidet. Also den,
genau,
sag mal, Standard-Hobby zu Hause, Kleinbäcker und dann doch das Backen im größeren Maßstab, vor allem auch in Verbindung mit Kunden. Also wenn tatsächlich da auch etwas dranhängt. Ich meine, bei mir ist es im Zweifel Pech, okay, aber
für die Tonne.
Ja,
passiert bei uns aber auch. Also insofern, es gibt schon, natürlich gibt es ähnliche Situationen, wo wir auch reagieren müssen, dann halt im größeren Stil. Ne? Aber deswegen fang du doch mal an und ich kann ja mal gucken, ob ich das in meiner Backstube so auch erlebt habe.
Okay, ja, gerne. Also mein Klassiker ist natürlich das Thema Übergare. Ich habe das auch in der Vergangenheit ja schon öfter mal zum Besten gegeben. Ich bin Spezialist in Sachen Übergare, vor allem im Produzieren von Übergare, was einfach daran liegt, dass ich, das sind so Alltags, würde ich mal sagen, Situationen, in denen ich häufig Zeit, Raum und vor allem dann auch Temperatur irgendwie falsch einschätze. Und dann ist das auch relativ schnell passiert. Häufig bei mir in der Stückgare tatsächlich, was dann besonders ärgerlich ist, weil da kann man nur so bedingt viel retten hinten raus. Das geht dann gerade bei Kleingebäck, Brötchen und Ähnlichem. Ja, die musst du dann am Ende fast so nehmen, wie sie sind, außer du willst sie komplett nochmal irgendwie neu verarbeiten. Bei der Stockgare passiert mir das tatsächlich weniger häufig, wo es aber ja auch weniger schlimm wäre. Da kannst du mehr retten einfach, weil da kommt ja nochmal ein ganzer Prozess hinten dran. Aber letztens ist es mir tatsächlich, ist auch in der Stückgare passiert, ist jetzt eine Woche her. Und es hat sich tatsächlich bis gestern quasi noch durchgezogen. Also die ganze Story geht im Prinzip so. Letztes Wochenende, vor dem letzten Wochenende, genau. Ich war am Wochenende, letztes Wochenende war ich weg, von Freitag bis Sonntag und wollte natürlich meine Familie nicht und den Montag darauf natürlich nicht sozusagen brotlos hinterlassen, weil ich alleine weg war. Und habe dann gedacht, Donnerstagabend oder am Donnerstag bereite ich das vor, das Brot, pack das dann abends mit der Stückgare in die Brotform, Kastenform, lasse es kurz anspringen, pack das in den Kühlschrank und am anderen Morgen backe ich das, weil ich ja erst Freitag um irgendwie frühen Nachmittag weggefahren bin. Also war genug Zeit, noch am Vormittag das abzubacken, abkühlen zu lassen und so weiter, alles prima. Mache ich auch. Die Stückgare hat dann beim Anspringen ein bisschen mehr als 15 Minuten gedauert, nämlich bis zum anderen Morgen. Das heißt, ich kam dann am anderen Morgen um, keine Ahnung, es war der letzte Schultag hier vor den Ferien und dementsprechend bin ich noch früh aufgestanden, weil ja die Kinder irgendwie noch in die Schule mussten, komme in die Küche und dir kommt schon so dieser latent alkoholische Geruch entgegen. Und du weißt genau, du hast nicht die Schnapsflasche oder irgendwas am Abend vorher stehen gelassen. Nein, es ist natürlich bei Lichte betrachtet zwei Kästen mit Teig, der da vor dir steht. Und statt anspringen war es eher so ein Rausspringen quasi schon des Teiges, so ein Atompilz unter dieser Plastikhaube. Und da war natürlich klar, okay, das ist jetzt irgendwie latent schiefgegangen. Abbacken war natürlich nicht mehr angesagt, sondern wirklich, du hast ja auch nicht viel Zeit. Also du hast ja dann einfach nur diesen kurzen Moment, wo dir klar wird, was da jetzt passiert ist. Und du dann blitzschnell überlegen musst, weil du ja weißt, du hast jetzt noch ungefähr 6 Stunden Zeit, bis du hier die Biege machst, irgendetwas damit zu machen. Denn eins ist klar, wegschmeißen ist keine Option.
Mhm.
Das ist schon mal der Grundsatz. Du kannst ja nicht, also denn klar kann man das machen. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, ich muss in 2 Stunden los und du hast wirklich gar keine Option und irgendwie, dann musst du es im Zweifel mal tun. Aber grundsätzlich ist das bei mir zumindest erstmal keine Option, weil irgendwas geht ja immer. Jetzt ja die Frage, was macht man in so einem Fall? Was kann man da tun? Und ich habe letztendlich gesagt, okay, ich mache jetzt Folgendes. Ich hole das da raus, pack das in eine Schüssel, die Hälfte davon, also einen Kasten habe ich tatsächlich, so wie er war, in eine Kunststoffbox gepackt, sofort in den Kühlschrank weggestellt. Und zwar unten im Keller haben wir noch so einen Zweitkühlschrank, der schön kalt ist, wo auch kaum einer dran geht, dass der wirklich kalt wegkommt. Dann habe ich gesagt, da kümmere ich mich nächste Woche drum. Denn so ein Teig, das ist ja im Prinzip Pâté fermenté, wenn man das so will.
Genau.
Ja, das ist ja ein fertig gereifter, etwas übergereifter Brotteig. Hm. Der ist ja nicht schlecht, der ist einfach nur in keinem backfähigen Zustand mehr. Also habe den eingepackt, habe den weggeschlossen. Aus der zweiten Hälfte bin ich tatsächlich direkt in den Keller gegangen, alles angeworfen und habe direkt gesagt, okay, ich mache das halbe Rezept quasi nochmal da wieder dazu. Alle Zutaten sind ja noch ausreichend da gewesen und habe das dann tatsächlich als Pâté fermenté gemacht, habe dann nochmal die Menge dann wieder gemacht, die ich vorher auch hatte, damit ich wieder auf 2 Brote kam. Habe dann nur, ich weiß gar nicht, überhaupt noch Hefe reingetan. Ich glaube in dem Fall nicht, weil das noch so frisch mit Hefe durchzogen war. Das brauchst du dann nicht. Und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Guck mal, wie weit ich komme, dass ich zumindest die Brote noch gebacken kriege. Ich meine, ich bin dann weg gewesen. Meine Frau kann ja durchaus hinterher noch irgendwie verarbeiten, wenn die da mal einmal gebacken sind. Das ist ja kein Thema. Und habe tatsächlich dann ziemlich 2 leckere Brote gemacht. Also eigentlich kann ich schon sagen, das ist natürlich eigentlich schiefgegangen, aber am Ende kriegst du das bessere Brot, weil du hast natürlich einen super geschmackvollen Vorteig, den nicht hast. Der ist natürlich bombastisch, ne? Der bringt ja alles mit, was man braucht, und du hast einen prima Vorteig. Und habe dann tatsächlich nochmal 2 Brote gebacken und den restlichen Vorteig oder den restlichen Teig, der noch in der Wanne lag, den habe ich tatsächlich gestern erst, eine Woche später, verarbeitet. Und da habe ich dann nicht nochmal dasselbe Brot rausgemacht, weil sonst wäre das alles zu viel vom selben gewesen, sondern ich habe das nochmal mit nur Weizenmehl letztendlich ergänzt und nochmal entsprechend Salz und Wasser und habe dann ein paar Baguettes rausgemacht und noch ein paar Brötchen für heute sozusagen und habe das dann verarbeitet. Das war okay, wobei da schon, ich sag mal, der ein oder andere Geschmacksstich dann drin ist, wenn das Ding so eine Woche liegt, das kriegt schon so Spitzen, aber ist jetzt noch lange kein Grund, den wegzuwerfen. Also auch da würde ich sagen, ich hätte den vielleicht besser Anfang der Woche verarbeitet, aber wie das so ist, keine Zeit und
ja,
hin und her. Nach einer Woche ging auch noch. Also ja, es geht, ja, man muss es nicht wegschmeißen, man kann da echt was rausmachen. Also selbst aus so einer scheinbar schwierigen Situation echt nochmal was rausgeholt. Und ja, das geht an der Stelle sehr gut. Wie gesagt, weil das ja im Prinzip dann eine neue Stockgare geworden ist, hinterher geht das, wenn das natürlich, wie gesagt, in der, die Stückgare an sich war hin, da war nichts mehr zu retten. Mhm. Aber als Vorteig, wunderbar, funktioniert.
Mhm. Aber stellst du dir denn keinen Timer oder sowas? Also,
Milena.
Oder normalerweise, wenn ich dann ins Bett gehe, dann gehe ich nochmal so den Tag durch und spätestens da wird mir doch auffallen, dass da noch ein Teig in der Küche steht. Ist nicht, ja, okay.
Mein Gehirn funktioniert da anders leider.
Okay.
Oder eben nicht.
Seltsam. Na gut.
Ja, das also ist aber, man ja, aber auch daran musst du denken.
Am besten direkt dann. Aber gut, ich habe schon viele solche Erfahrungen gemacht, wo ich dann, hast du schon wieder vergessen. Ich habe das immer eigentlich direkt im Anschlag, sowas. Timer, Handy, immer irgendwie, Erinnerung, alles. Alle Termine, alles, was ich, oh, das musst du noch machen, wird sofort notiert. Sonst weg.
Bei vielen anderen Dingen funktioniert das auch relativ gut bei mir, aber in solchen...
Das ist auch so der einzige Tipp, den man da jetzt geben kann, ne, eigentlich.
Das, ich muss mit dieser Unschärfe leben, glaube ich. Es passiert ja nicht allzu häufig, dass es dann auch so dramatisch wird. Meistens klappt das ja. Ne? Aber von daher, ja.
Ja, ich meine, aber Übergare, dann kann ich ja nochmal zu meiner Übergare, Thema Übergare gehen. Wir machen ja alles im Kühlschrank. Übergare entsteht bei uns grundsätzlich eigentlich sehr schwierig, gerade wenn es immer in der Kühlung liegt. Da musst du schon echt recht warme Teige reinstellen und dann auch noch recht warm stehen lassen. Im Sommer gar kein Problem. Im Sommer hatten wir jetzt dann die paar warmen Tage, die wir hatten, doch auch mal so Probleme mit Hefebaguette und also Hefebroten vor allem. Ne? Beim Sauerteig passiert, also da ist es mir noch echt selten passiert, dass dann wirklich Übergare entstanden ist in der Kühlung. Aber mit Hefe passiert es dann gerne, wenn dann auch der Teig in Wann liegt als Stockgare. Dann ist es halt so eine große Masse, wenn die dann irgendwie 27 Grad hat, dann braucht das natürlich dann schon eine Weile, bis es dann bei 6 Grad, der Teig bei 6 Grad runter, auf 6 Grad runtergekühlt ist. Und da entsteht dann schon mal so, dass man sagt, boah, der ist jetzt aber echt drüber. Das Gute ist aber, und da haben wir eigentlich auch nur gute Erfahrungen gemacht, wenn wir das dann formen wieder und auch stark formen, dann kannst du da immer noch was ziemlich Brauchbares rausholen. Also, weil dann nochmal Sauerstoff eingeführt wird, du verteilst nochmal die Stärken ein bisschen, sodass die Hefe dann nochmal Zeit hat zu arbeiten. Also eine Übergare in der Stockgare ist weniger problematisch, wo du dann auch nichts mehr zugeben musst, als jetzt eine Übergare in der Stückgare, das ist klar. Den Fall hatten wir jetzt auch einmal. Dann hatten wir einen kaputten Kühlschrank. Der Kühlschrank ist kaputt gegangen oder war schon vorher so schwierig, immer mal irgendwie wärmer und hat dann nicht richtig runtergekühlt. Und dann kam er am nächsten Morgen, hatte der Kühlschrank irgendwie 21 Grad, draußen waren es 28 Grad. Und dann waren also wirklich die Brote in der Stückgare dann so, dass man eigentlich sagen konnte, nee, kriegst du nicht mehr verkauft. Wir haben es trotzdem in den Verkauf gegeben, weil wir haben es auch gebacken, so wie es war.
Wie sahen die dann aus? Also ich meine, also ich hatte wieder so einen riesen Pilz unter der Haube. Es wollte rauskrabbeln. Wie sah das bei euch dann aus?
Ja, das war, also wir hatten diese Stückgare, war dann auch noch im Tuch, in so Leintüchern. Und das ist da wirklich übergequollen. Also die sind halt ineinander rein dann auch geflossen, so mehr oder weniger, weil die einfach viel zu voll waren. Mhm. Wir haben den Fall im Laden, den kommunizieren wir ja dann auch immer, so soll es eigentlich nicht sein. Und wenn ihr das haben wollt, kriegt ihr 30% Rabatt. Und wenn es irgendwas ist, wo Geschmack nicht gestimmt hat, dann sagen wir auch immer, wir schneiden es auf. Ihr probiert das und wenn es euch schmeckt, dann könnt ihr es ja immer noch kaufen, sodass wir da transparent bleiben und der Kunde selbst entscheiden kann, will ich das jetzt haben oder nicht. In der Regel kriegen wir aber alles verkauft. Also es war, glaube ich, einmal der Fall, wo die Brote dann so übergar waren, und so flach waren, ich glaube, das war aber auch noch, der Kühlschrank war in Ordnung, aber es ist irgendwas anderes passiert, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht, das machen wir nicht, das geht nicht, da stehe ich nicht hinter, das kann ich nicht in den Verkauf geben. Aber wie gesagt, also dass die Brote, die in der Stockare sind, in der Wanne, die kannst du noch gut aufarbeiten und die kommen auch noch mal gut hoch, geben gutes Volumen. Da haben wir jetzt gar kein so großes Problem mit. Aber ja, wenn was kaputt geht, seitdem der Kühlschrank kaputt ist, habe ich gibt's so Hygrometer, so Thermometer, Hygrometer kombiniert. Da hast du eine Basisstation draußen, die mit WLAN angeschlossen ist und im Kühlschrank dann den Temperaturmesser. Und wenn was ist, dann kriegst du sofort aufs Handy Alarm geschickt, wenn dann die Temperatur über einen definierten Wert klettert. Und seitdem bin ich da jetzt auch ein bisschen beruhigter, weil das kann ja immer mal passieren, auch dass ein Strom ausfällt oder sowas, kriegst du ja alles nicht mit. Ne? Mhm. Und dann ist das jetzt ein ganz gutes Sicherungssystem, das wir da jetzt gerade etabliert haben.
Gut, wenn der Strom ausfällt, kriegst du das dann trotzdem mit oder kann das Ding sich dann noch melden oder hast du dann das nächste Problem?
Ja, das stimmt, dann ist das WLAN ja auch aus, dann habe ich das nächste Problem. Dann haben wir aber ein größeres Problem, weil dann können wir am nächsten Morgen auch nicht backen.
Naja, reicht ja schon die 5 Stunden in der Nacht, denn morgens um 4 geht der Strom dann wieder, ne? Und dann
Ja. Ja, oder wir hatten auch einen Stromausfall, beziehungsweise die Stadtwerke waren da, Elektriker, die haben den Strom abgestellt, haben gesagt, eine Stunde, kein Problem. Der Kühlschrank voll mit Broten, und ich gesagt, eigentlich ungerne. Dann haben sie ihn aber abgestellt und das Ende vom Lied war, die haben irgendeinen Fehler gemacht und der Strom war nicht 1 Stunde weg, sondern 6. Und dann bist du dann auch da und stehst neben den Kühlschränken und betest und sagst, mach die nicht zu oft auf, mach die nicht auf, lass die zu. Dass wir gehofft haben, es war zum Glück dann nicht allzu warm in der Backstube, dass die Temperatur noch ganz gut gehalten hatten. Wir hatten dann am Schluss irgendwie dann 13, 14, 15 Grad, glaube ich, in den Kühlschränken. Aber trotzdem bist du dann echt am Zittern und denkst so, hilft das jetzt den Broten? Ein paar waren so ein bisschen über gar, dann waren sie nicht ganz so mehr im Volumen, ein bisschen flacher. Aber also da bist du echt am Schwitzen, gerade wenn du dann irgendwie die 200 Brote im Kühlschrank hast. Ne? Na gut, wir haben mehrere Kühlschränke, aber trotzdem, wenn alle Kühlschränke...
Klar, wenn man dir den Saft da abdreht, ne? Ja. Und da gibt es dann auch keine Alternative im Sinne von, naja gut, dann muss man halt mit einem Aggregat irgendwie Strom erzeugen oder so. Gibt es ja da irgendwie.
Das hatte ich dann auch gesagt, dann sollen die uns gefälligst ein Aggregat bereitstellen. Oder man holt vom Nachbarn irgendwie gegenüber Strom mit einer langen Leitung, aber das wäre schon eine sehr lange Leitung gewesen, um dann dahin zu kommen, die Kühlschränke wieder mit mehr Versteckdose und so. Also wir haben das alles überlegt, aber nach 6 Stunden war er dann ja zum Glück wieder da und wir hatten jetzt keinen wesentlich größeren Schaden. Hätte ich jetzt auch anders gedacht, dass nach 6 Stunden keiner Kühlung, dass es nicht anders, dass das schlimmer ausfällt, aber ich habe schon gesagt, so stellt die Kühlschränke bitte auf 0 Grad, wenn die Brote reinkommen, dass wir wirklich erstmal die Brote richtig, richtig kalt haben und die Kühlschränke auch. Und dann aus und dann, das war, glaube ich, unser Glück, dass wir sehr kalt gekühlt haben erstmal. Und dann gesagt haben, okay, dann halten wir das vielleicht durch. Und dann hat es die 6 Stunden tatsächlich dann noch durch.
Ja, wie man sieht, keiner ist davor gefeit. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch da draußen bei unseren Zuhörenden gibt es ähnliche Erfahrungen. Oder wenn ihr es noch nicht hattet, falls ihr es mal habt, erinnert euch vielleicht daran. Es gibt immer eine Lösung. Und meistens ist es auch nicht ganz so schlimm, wie man befürchtet.
Eigentlich ist es ja auch das Schöne, dass man so ein bisschen improvisieren muss und überlegen, was mache ich jetzt damit? Ich habe keine Lust, das wegzuschmeißen. Ne, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, wenn so ein Teig dann ist?
Ja, das Blöde ist, glaube ich, dann immer, dass ja dann Onkel Murphy auch mit dabei ist und er macht das natürlich dann an so Tagen wie bei mir auch, wo ich dann eigentlich nicht den Freiraum habe, mir jetzt noch schöne Gedanken zu machen, sondern dann kommt auch noch Druck dazu oder irgendwie Mangel, Zeitmangel oder was auch immer. Und das macht es ja so hässlich. Also ich sag mal, die Situation ist ja das eine, das andere ist ja dann, okay, wenn das dann unter so einem Druck steht, dann wird es ja noch mal krimineller und dann musst du noch präziser überlegen, was mache ich jetzt damit? Ne? Und auch schnelle Entscheidungen treffen. Du kannst ja jetzt nicht lange überlegen. Du musst ja dann wirklich sagen, okay, ich habe jetzt nur 6 Stunden Zeit, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, sofort.
Ja, das stimmt. Hast du gut gelöst.
Ja, ich glaube auch. Also es hätte schlimmer kommen können. In dem Fall hat es gepasst. aber auch, weil ich mich direkt an eine Geschichte erinnerte. Ich glaube, es war von Lutz Geister, dem auf der Alma was Ähnliches passiert ist, der auch letztendlich einen kompletten Teig nochmal über Bord werfen musste, weil da irgendwas schiefgelaufen war. Ich weiß gar nicht, ob es eine Gare war oder was anderes. Und er letztendlich gesagt hat, okay, ich nehme das Ding jetzt komplett als Vorteig und mache nochmal was anderes oder dasselbe nochmal irgendwie daraus. Das kam sofort irgendwie hoch und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt auch, ohne irgendwie zu überlegen.
Ja.
Lesen bildet. Prima. Ja, ich habe ein zweites Thema mitgebracht. Wir gehen mal weg von diesen äußeren Themen hin zum Inhalt des Teiges. Und zwar ist mir das persönlich, ich weiß gar nicht, ob mir das schon passiert, doch mir ist es auch schon passiert. Einmal, ist aber schon sehr lange her. Aber ich habe vor einem, ich glaube, halben Jahr oder so, irgendwann mal einen Anruf bekommen von einem Bekannten, der mich sonst nie anruft. Ja, sondern wir stehen immer anders in Kontakt. Der rief mich irgendwann mal an. Es war sogar noch am Wochenende. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn der mich anruft, da muss ja irgendwas ganz Schlimmes los sein. Mhm. Der rief mich an und sagte, du, ich habe ein Riesenproblem. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Ich habe Pizzateig gemacht. Der ist über Nacht schon warm gegangen, also mit wenig Hefe. Und habe jetzt festgestellt, ich habe das Salz vergessen.
Ja.
Was mache ich jetzt? Der Pizzateig ist eigentlich fertig. Sozusagen, oder fast fertig, ne? Der hatte noch irgendwie so 2-3 Stunden und wollte dann irgendwie Pizza backen. Oder weitermachen mit dem Teig. Ja, was macht man, wenn man Salz vergessen hat? Auch da, glaube ich, kommt es stark darauf an, zu welchem Zeitpunkt man das feststellt. Also klar, wenn es natürlich, ich sag mal, das Schlimmste ist, beißt ins Gebäck rein und stellst fest, das schmeckt ein bisschen fad. ich glaube, dann kann man nicht mehr.
Ja, aber auch schon vorher, oder?
Ja, ist ja die Frage. Also manchmal merkt man es ja nicht vorher, dann merkt man tatsächlich, man beißt dann rein und denkt, irgendwie schmeckt das nach nichts. Ne? Und dann ist es natürlich klar, ich habe Salz vergessen. Das ist mir einmal passiert, dass ich tatsächlich im Gebäck das Salz komplett vergessen habe. Hab das, ich weiß gar nicht, ob es Baguette war oder Brot. Habe dann festgestellt, es war nichts. An der Stelle kann man wirklich nur sagen, shit happens. Aus meiner Sicht 2 Möglichkeiten. Man kann damit natürlich noch sowas machen wie Bruschetta oder ähnliche Dinge oder Bruschetta, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, wo man sagt, da kommt so viel Zeug drauf, das kompensiert man dann damit, weil es dann irgendwie nur noch so ein Kohlehydratträger ist unten drunter. Ja, durch Anrösten und so, das kriegt man dann wegkompensiert. Zweite Variante ist, Paniermehl rausmachen, was dann nicht so geschmackvoll ist, aber immerhin trotzdem was hergibt von der Konsistenz her.
Salz mischen dann.
Genau, ein bisschen mit Salz dabei, das glaube ich, dann geht dann auch unter. Ja, ich glaube, viel mehr kann man damit nicht machen. Irgendwie so 2-3-Brot-Verwertung, irgendwie sowas. Oder man sagt, okay, ich wollte schon immer mal mich salzarm ernähren, das ist vielleicht der Einstieg.
Ja.
Man könnte an Karl Lauterbach denken und sagen, okay, dann der isst ja auch gerne oder fast nur salzlos, glaube ich. Ne? Der ist ja sehr. Ja, ich hatte damals mit Sebastian Deuvel dann den Scherz gemacht, weil er sagt, das ist ihm auch schon mal passiert in seiner Bäckerei, dann soll er es beim nächsten Mal einfach das Lauterbach-Brot nennen, wenn es mal passiert und dann hat man noch einen Verkaufsschlager. Mhm. Genau, das könnte man tun. Alles davor ist natürlich zumindest teilweise noch was möglich. Bei ihm war es ja so, es war eigentlich zwischen ja Teig, also in der Stockgare sozusagen, in der ersten passiert. Und ich habe gesagt, pass auf, entspann dich. Nimm einfach jetzt die benötigte Menge Salz, knete die nochmal ein. Ja. Wenn dir eh noch Flüssigkeit fehlt, super, dann löst es vorher auf und schick es gelöst rein, ist es noch leichter. Wenn nicht, einfach einkneten, aber möglichst feines Salz, das ist dann wichtig. Du darfst dann kein grobes Salz oder sowas nehmen, weil es muss sich ja nochmal auflösen. Ich sage, knete das ordentlich ein, so 10 Minuten, wenn der Teig das hergibt. Lass den Teig nochmal ein paar Stunden stehen, 2-3, und dann verarbeite ihn einfach ganz normal weiter. Wenn du eh noch so viel Zeit hast, es war irgendwie morgens, vormittags, und er wollte irgendwie nachmittags irgendwann Richtung späten Nachmittag backen. Ich sage, das wird schon gehen, das passt schon. Ne? Mhm. Und tatsächlich, das hat auch funktioniert, der war super zufrieden, er sagte, da hat man gar nicht gemerkt. Aber ich glaube, da hat er vom Timing her echt Glück gehabt, dass er noch zur richtigen Zeit quasi da reingesprungen ist. Wenn du es natürlich in der Stückgare erst merkst, weil du irgendwie zufällig mal denkst, probierst mal so ein Stück Teig oder so, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also rein kneten oder rein arbeiten würde ich dann Salz nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich würde dann auch nur noch versuchen, das irgendwie mit Belag oder Ähnlichem zu kompensieren. Ich glaube, das ist dann eigentlich schon zu spät, weil du kriegst es nicht mehr vernünftig aufgelöst.
Es kommt halt immer darauf an, wie weit ist die Fermentation schon fortgeschritten, ne? Also, und gerade wenn du Salz vergisst, dann ist die Fermentation ja auch viel schneller, weil Salz hemmt ja auch nochmal die Hefe, den Hefetrieb und die Hefevermehrung. Also, dass du da dann wahrscheinlich schon einen länger oder schneller gegangenen Teig dann hast. Und je nachdem, wie weit der ist, würde ich es dann auch nicht machen. Sonst würde ich es als verlängerte Autolyse sehen. Ne, also ist dann zwar schon Triebmittel drin oder so eine Fermentolyse oder sowas machen wir ja auch schon mal. Dann ist halt der Sauerteig mit dabei. Dann kannst du das auch eine ganze Weile stehen lassen. Das geht eigentlich schon. Ne? Aber ja klar, also Salz vergessen, das ist so eigentlich ziemlich worst case. Ist zum Glück, glaube ich, bei uns jetzt auch noch nicht passiert. Ich überlege gerade, ob es irgendwo mal, es gab mal einen kritischen Moment, wo wir uns gefragt haben, ist da jetzt Salz drin oder nicht? Aber das kannst du ja sofort prüfen, indem du einfach den Teig probierst. Merkst du sofort, ist Salz drin oder nicht? Da wir abends ja alles immer vorwiegen lassen und morgens dann nur noch reinpacken, hast du ja so nochmal zwei Kontrollstellen. Ne? Also das Salz ist in der Regel, wird es separat abgewogen. Dann merkt also der zweite morgens in der Regel sofort, ah, da fehlt irgendwie das Salz, das wurde nicht mit abgewogen. Ich glaube, es ist einmal passiert, dass es vergessen wurde, abgewogen zu werden, aber es ist sofort aufgefallen. Insofern, dieses Szenario hatten wir jetzt zum Glück noch nicht, kann ich sagen.
Was würdest du machen, wenn es passiert ist? Also wenn es im Brot tatsächlich erst merkst hinterher?
Also wenn ich es dann im gebackenen Brot erst, also ich glaube, wir haben, die Prozesse sind jetzt bei uns schon so eingefahren, dass wir eigentlich ziemlich schnell merken würden, schon in der Stockgare, dass da was nicht stimmt. Weil dann einfach der Teig viel schneller geht, als wir es gewohnt sind möglicherweise. Bei Sauerteig, weiß ich nicht, ob das bei Sauerteigbroten auch so ist, weil da ja eigentlich so eine Maximalverdopplung eher nur so ein Drittel Vergrößerung da ist, ob jemandem das auffallen würde. Schwer zu sagen. Dann würde ich ihn rauspacken und dann tatsächlich nochmal kneten, wenn mir das in der Stockgare passieren würde. Einfach, dass, wie du sagst, das Salz nochmal auflösen in Wasser, damit ich auch nicht mehr so lange kneten muss. Also ich würde es wirklich versuchen, möglichst kurz dann nochmal einzukneten. So natürlich, dass der Teig sich auch auflöst. Oder beziehungsweise, dass das Gluten wieder, der Kleber wieder gestärkt ist und wieder zum Teig zusammengekommen ist. Kann aber passieren, dass es dann auch, gerade wenn du einen Dinkel hast, dann einfach überknetest in dem Moment, wenn er schon gestanden hat. Oder ob man dann, wenn es dann wenig ist, dann einfach den nochmal einfaltet, dass man das in Wasser auflöst, in der Wanne dann so ein bisschen einmassiert und dann eben mit ein paar Mal Dehnen und Falten schon dann nochmal einarbeitet. Ich glaube, das hatte ich in meiner Hobbyzeit, als ich da das auch, da hatte ich es tatsächlich, glaube ich, auch schon mal vergessen, da habe ich das so probiert und es ist, glaube ich, ganz okay geworden. Also die besten Ergebnisse erzielst du mit weder mit Übergare nochmal neu machen und oder Salz vergessen und nochmal im Nachhinein reinkneten. Letztendlich nicht. Das werden gute, kann man essen, Brote so, ne? Ja. Aber, das sind so Rettungsaktionen. Da wäre ich jetzt dann, würde ich jetzt nicht sagen, oh, jetzt habe ich aber hier was Tolles erfunden, das machen wir jetzt immer so. Oder so.
Nee, das ist nichts, womit man sich schmücken halt kann.
Ja, genau. Verliert immer irgendwie ein bisschen an Qualität, aber ich glaube, für einen Hausgebrauch ist das noch völlig in Ordnung, kann man das noch gut machen. Gerade Pizza. Also, ne, da tust du ja auch alles Mögliche am Belag mit drauf. Und da hast du jetzt dann auch nicht das Supervolumen, außer vielleicht am Rand dann einigermaßen. Also, ich glaube, dann hast du schon alleine durch die Unterhitze den Trieb mit im Teig drin, mit Gasbildung durch die Hitze. Durch die Hitze entsteht ja auch Gas. Und gerade wenn das da so ein flaches Brot ist, ist es bei Pizza, glaube ich, am allerwenigsten schlimm, das zu vergessen.
Ich denke auch bei, das denke ich auch. Ich glaube, bei Baguette kann man das meiste kaputt machen.
Ja.
Und Focaccia und Ciabatta und ähnliche Sachen. Also alles, was so etwas voluminös werden soll.
Ja,
da wird es dann schwierig, wenn du die Struktur dann einfach zerlegst. Ne?
Genau, hast halt ein bisschen feinere Poren, aber trotzdem fluffiges Brot kannst du ja trotzdem essen.
Also hier Milenas Tipp nochmal beim Einwiegen gucken und gerne nochmal ein Stück vom Teig probieren, bevor man, also gerade nach dem Mischen, da hat man die größte Chance, alles nochmal richtig zu machen. Ne? Da nochmal kurz mal lieber mal einmal mehr probieren. Ja, nächstes Thema, auch ein Klassiker bei mir, ist so ein bisschen ich sag mal, ähnlich geschuldet meinem teilweise Hirnchaos im Alltag. Und zwar mache ich ganz gerne mal irgendwie, sage ich, oh, ich möchte gerne mal die doppelte oder die halbe oder ein Drittel davon machen. Das Rezept liegt da und dann wird schnell gesagt, okay, dann rechne ich mal eben die Zutaten beim Einwiegen einfach mal runter, entweder im Kopf oder mit dem Taschenrechner am Handy, es ist ja schnell gerechnet. Ja, das kann funktionieren, muss aber nicht.
Ja. Wenn man dann vergisst, das Mehl zu verdoppeln?
Zum Beispiel.
Oder zu halbieren?
Ja, oder einfach im Taschenrechner den falschen, man hat dann einfach den falschen Faktor eingegeben. Du willst dann mal 0,3 für ein Drittel rechnen oder sowas oder 1,3, dann kann man ja auch einfach mal was Falsches eingeben.
Ja.
Ja, und dann stehst du da.
Da kann ich im Übrigen aber eine gute App empfehlen. Dann brauchst du das nicht immer händisch einzutragen.
Okay,
also, die wäre? Oder auszurechnen. Also es gibt eine App, die heißt Paprika. Mhm. Da kannst du die Rezepte eintragen. Kannst du sogar, glaube ich, vom Browser sogar kopieren rüber und da dann einfach skalieren. Sagst du, ich hätte gerne Hälfte, ich hätte gerne das Doppelte, ich hätte gerne das Zehnfache. Damit habe ich angefangen zu arbeiten, als ich dann so langsam ein bisschen mehr gemacht habe. Und wir arbeiten immer noch damit, weil ich das einfach, ich kann von zu Hause aus, ich kann von überall, hast ein Konto und kannst darauf zugreifen. Jederzeit und kannst dir die Mengen dann da anpassen, wie du sie brauchst. Brauchst du nicht mehr. Also gerade das Rechnen, da passieren so schnell Fehler und beim Backen, finde ich, verzeiht das schon echt am wenigsten.
Ja, klar, aber ich meine, wenn du schon mal von, das ist ja auch egal von was, das Doppelte oder die Hälfte da drin hast, also auch beim Salz oder
beim
solchen
Salz
Sachen.
Auch, auch blöd.
Hefe, ja, mal eben die doppelte oder halbe Menge Hefe entscheidet ja alles im Zweifel.
Naja, da guckst du vielleicht dann eher noch mal auf den Trieb und beobachtest da mehr. Ne? Aber ja, ne, wenn es zu suppig wird, weil zu viel Wasser drin ist oder zu fest, kannst du noch besser reagieren, mit Wasser entgegenwirken, als wenn du jetzt die Hälfte Mehl vergisst. Dann, wenn die Hälfte Mehl vergisst oder nicht dazu berechnest, dann hast du natürlich noch mehrere Schrauben, die du da drehen musst, ne, um dann eben einen passablen Teig hinzubekommen.
Genau, jetzt ist ja die Frage, und das wäre ja im Prinzip so ein Bild, ich stelle fest, ich habe Suppe und keinen Brotteig. So, was machen wir jetzt? Und im Zweifel weißt du ja gar nicht, wie viel zu wenig Mehl ist denn da drin oder wie viel zu viel Wasser. Das kann ja beides das Problem gewesen sein. Was machst du jetzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir hatten es auch einmal, dass möglicherweise sich die Abendschicht vertan hat beim Abwiegen, vielleicht nicht auf Tara gedrückt hat und dann kam halt eine andere Mehlmenge. Ich glaube, das passiert schon öfter mal. Da wir aber große Mengen produzieren, ist es jetzt nicht so schlimm. Also, was heißt nicht so schlimm? Dann fehlen dann vielleicht irgendwie 300-400 Gramm, weil so eine Wanne dann so viel wiegt oder sowas. Dann macht das auf 10 Kilo jetzt nicht so viel aus. Ne? Aber wenn du jetzt das beim Hausgebrauch deine Schüssel hast und da dann das Mehl abwiegst, 500 Gramm, und da dann irgendwie 100 Gramm fehlen, dann ist das natürlich schon ein großer Unterschied. Aber ja, es kommt halt drauf an, wie reagierst du drauf, wenn du jetzt sagst, okay, der Teig ist zu weich. Dann ist ja so die erste Rettungsmaßnahme bei vielen, ich kippe einfach noch mal ein bisschen Mehl dazu und guck mal.
Genau.
Und da musst du halt schon auch genau arbeiten. Wenn du sagst, ich kippe Mehl dazu, mach's möglichst früh, damit jetzt der Kleber nicht schon ausgebildet ist. Wenn du jetzt beim Weizen zum Beispiel bist, kannst natürlich Roggen mit reinmischen. Das ist dann nicht so schlimm. Ist dann natürlich auch wieder ein ganz anderes Brot. Also die Variante gibt's schon. Du könntest einfach Altbrot reinmachen, Paniermehl, das saugt dann halt das Wasser da raus. Und du hast halt einen richtigen Salzgehalt mit drin. Wenn du jetzt Mehl nachgibst, hast du den Salzgehalt nicht mehr richtig. Und
das heißt, du musst dann im Prinzip gucken, du musst dann das, was du dazu kippst, auch wieder abwiegen, damit du weißt, ich habe jetzt nochmal 100 Gramm Mehl reingepackt, also brauche ich nochmal so viel Gramm Salz hinterher. Ne?
Genau, also bei 100 Gramm Mehl sind es jetzt dann, weil wir 2% Salz sind, dann 2 Gramm Salz. Das ist jetzt sicherlich auch nicht das, was jetzt dann den Geschmack dann verändert, groß oder beeinflusst. Das kann man sicherlich auch einfach so machen. Trotzdem ist auch das Verhältnis zum Triebmittel natürlich dann nicht mehr ganz korrekt. Das heißt, da hast du dann weniger Triebmittel drin. Kannst du entscheiden, dann lasse ich es halt einfach länger gehen oder ich gebe noch mal ein bisschen Triebmittel dazu. Das sind so die zwei Varianten, die man sich überlegen kann. Aber ich würde immer mit Waage dann arbeiten. Wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann wiege ich nach. Gut, wenn der Teig jetzt zu fest geworden ist, da kann man natürlich einfach Wasser nachkippen, ohne dass man jetzt sagen muss, da musst du irgendwie noch mit Triebmittelwasser oder was weiß ich, oder Salz reagieren. Mhm. Das ist jetzt dann nicht der Fall. Also ich hatte mal den Fall, dass der so fest war, der Teig, dass der sich nicht mehr aufgelöst hat, dass das echt so Klumpen wurden und ich das einfach auch viel zu spät bemerkt habe. Mhm. Du stellst Knetmaschine an, gehst erstmal was anderes machen, weil klar, nur so
ist ja immer das Gleiche.
Läuft der erstmal, nach 10 Minuten kommst du hin und siehst, oh Gott, ist das fest. Und dann kriegst du das auch mit Wasser eigentlich nicht mehr richtig aufgelöst. Eigentlich kannst du dann nur noch einen Mixer nehmen und das irgendwie mit viel Wasser nochmal auflösen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich draus gemacht habe. Ich habe es echt dann, glaube ich, ewig lang nochmal kneten lassen. Dann wurde natürlich wieder zu warm, der Teig. Also ich glaube, ich habe es gebacken. Aber du hattest dann schon so auch zum Teil so dicke Teigklumpen, die sich einfach nicht aufgelöst hatten, dann mit drin. Wenn du das mit dem Mixer machst, verlierst du dann halt auch wieder Kleberqualität. Also wenn du, was wir mal gemacht haben, ist ein Kochstück aufgekocht, dann war das klumpig geworden. Und dann, wenn du da mit dem Mixer durchgehst, hast du ein anderes Ergebnis, als wenn du den richtig aufgelösten immer weiter rührst. Das Kochstück ist ein ganz anderes, als wenn du da mit dem Mixer dann reingehst. Also das würde ich so, glaube ich, im allerschlimmsten Notfall nur noch mal machen. Und dann im Zweifel aber auch noch mal Mehl dazugeben und dann noch mal Salz, Triebmittel und noch mal richtig kneten. Wird auch kein dolles Ergebnis geben, aber wird halt essbar sein, sage ich mal.
Am Ende ist es immer irgendwie Fusch, glaube ich. Genau. Die Frage ist, ist es jetzt schlimmer Fusch oder ist es dann eben etwas, womit man leben kann? Es hat ein bisschen Abzug in der B-Note oder so, aber dann ist es okay. Genau, ich denke auch, das ist man muss, das Allerwichtigste, wenn irgendwas schiefgegangen ist, und es ist jetzt egal, was wir gerade besprochen haben, das erste Wichtige ist, glaube ich, immer, wegschmeißen sollte nie der erste Lösungsweg sein. Also egal, wann jetzt...
probieren.
Genau, ne? Irgendwas geht immer. Ja. Also das ist erstmal die positive Nachricht. Das zweite ist dann, glaube ich, ganz wichtig, dann umso genauer zu arbeiten. Jetzt nicht einfach hektisch irgendwas machen, nach dem Motto, ich muss hier so feuerwehrmäßig, Hauptsache Wasser drauf, so ungefähr, damit der Brand gelöscht ist, sondern wirklich nochmal überlegen, was mache ich jetzt? Und wenn ich anfange, eben etwas zu verändern, zu manipulieren, dann auch wirklich genau gucken, okay, was verändere ich jetzt, wie viel davon, was du gerade gesagt hast, nochmal nachwiegen, um dann auch wirklich die Kontrolle dann zu behalten. Wenn das Ding schon außer Kontrolle geraten ist, dann zumindest bei den Maßnahmen wieder die Kontrolle zu übernehmen.
Kontrolliert verbessern.
Ja, damit wirklich dann noch das einigermaßen Beste bei rausgekommen ist. Was ich auch schon mal nochmal als Tipp gehört habe, du hast das gerade schon so ein bisschen angeführt, ich wollte noch ein, zwei dazustellen, du hast gesagt, ja klar, man kann Mehl reinpacken, das geht, Roggenmehl wäre dann immer noch besser als Weizen. Dann hast du gesagt, Altbrot, ne? Weil dann ich nicht, wie du schon sagst, weiter auf die Zutatenverhältnisse achten muss. Was auch geht, sind natürlich so alles Dinge, die Saaten und ähnliche Dinge, die auch nochmal saugend sind, die man auch reinpacken kann. Da muss man natürlich dann auch die richtigen nehmen, wenn also klar, man könnte auch sowas wie Flohsamenschalen oder so nehmen, muss natürlich behutsam wieder vorgehen, weil die brauchen auch im Moment, bis sie quellen. Also da merkt man auch nicht sofort, was das für eine Auswirkung hat. Das kann ja dann auch wieder in die falsche Richtung kippen, gerade wenn ich jetzt nicht weiß, wie viel ich da reinkippen muss. Das ist ja dann...
Ja, gerade Flohsamenschalen, da muss man dann auch wissen, die nehmen das 40-fache vom Eigengewicht auf an Wasser, ne? Also wenn du da 10 Gramm sind dann 40-fach 400, ne? 400 Milliliter.
Ja, schon gut, 10 Gramm Flohsamenschalen ist auch schon ein großer Beutel, viel, ne? Also in Haushaltsmengen.
Also da muss man wirklich aufpassen. Das hatte ich dann auch schon mal zur Not. Dann habe ich das immer im Haus gehabt, der Flohsamenschalen, weil das wirklich dann der Superretter ist. Dann machst du es rein, näht es kurz, schaltest es aus, wartest irgendwie 10 Minuten, dann hat das auch schon ordentlich gesaugt und dann kannst du so die Festigkeit dann auch beurteilen und dann weitermachen.
Aber das ist genau der Punkt, du musst dann eben warten, ne? Das ist dann, geht dann nicht so schnell. Das geht natürlich bei Mehlen schneller, dass du siehst, was das für eine Konsequenz hat.
Ja, genau. Ja.
Deswegen muss man auch aufpassen, was man da reinkippt, damit man das dann, wie gesagt, nicht Beton wird auf einmal mit Flohsamenschalen.
Ja, genau. Ich habe auch eine Zeit lang mal so Extrudate benutzt. Fand ich eigentlich auch ganz gut. bin auch so, dass ich sage, ah, vielleicht probiere ich das doch noch mal aus und mache mal so einen Vergleich Kochstück zu Extrudat. Einfach auch, weil das schon ein Zeitfaktor ist, ein Platzfaktor ist, diese Kochstücke herzustellen. Ne? Brauchst du Zeit, muss abkühlen, in den Kühlschrank, brauchst dann Platz im Kühlschrank und so weiter. Und diese Extrudate, die musst du gar nicht vorverquellen. Das dauert dann wirklich irgendwie 10 Minuten. Dann haben die das komplette Wasser aufgenommen und saugen halt auch echt viel. Und ich fand, die haben auch echt einen schönen Geschmack gehabt, die Extrudate, weil das ja so, also es ist einfach aufgeschlossenes Getreide. Ne? Es ist jetzt nichts Schlimmes dran, sondern es ist einfach bearbeitetes, hocherhitztes, so wie Puffreis, das dann eben die Wasseraufnahme dann deutlich vergrößert. Und ich glaube, im Vergleich zu Kochstücken auch vielleicht sogar noch einen besseren Trieb gibt. Aber das muss ich nochmal verifizieren, ob das nicht Trieb, bessere Porung gibt. Das muss ich nochmal verifizieren, ob das wirklich der Fall ist. Ich hatte das jetzt irgendwo mal gelesen. Und das wollte ich jetzt dann doch auch nochmal ausprobieren, weil es dann in dem großen Stil, wie wir das machen, vielleicht schon auch einiges erleichtern würde.
Hm. Und ja, klar, vom Handling her, ne? Du gibst es ja im Prinzip nur da rein. Eigentlich,
genau,
ne?
Genau. Und wir haben halt schon öfter dann tatsächlich auch, dass wir sagen, boah, da ist aber jetzt weich der Teig, weil zum Beispiel auch die Mehlchargen unterschiedlich sind. Ne? Wenn du einen neuen Sack Mehl aufmachst, passiert das schon, dass der deutlich weniger Wasser aufnimmt als vorher. Und wir fragen uns, was denn jetzt passiert, können dann natürlich auch dann in dem Moment nicht mehr nachprüfen, haben wir jetzt richtig Mehl gewogen oder nicht.
Klar.
Und da dann irgendwas zu haben, wo man dann drauf reagieren kann, ohne dann Mehl wieder nachzugeben, da hätte ich halt gerne schon was in der Backstube. Wir haben zwar so Semmelbrösel, machen wir ja aus unserem alten Brot, das kann man dann damit reingeben. Aber die Extrudate, die ziehen halt echt noch mal mehr Wasser. Also da möchte ich noch mal ein bisschen experimentieren mit.
Super, das waren, glaube ich, ganz gute Tipps. Also erstens mal sollte man halbieren und verdoppeln, nicht on the fly machen. Das ist etwas, was ich nicht empfehlen kann, sondern man sollte sich das vorher aufschreiben, tatsächlich sich die 2 Minuten Zeit nehmen und einmal die Sachen durchrechnen, auf den Zettel schreiben und dann die Werte tatsächlich nur abwiegen und einwiegen. Das ist schon mal eine gute Variante. Das ist das gleiche wie mit dem Timer, den du vorhin angesprochen hast. Den muss man natürlich stellen und das Zettelchen muss man vorher schreiben oder man nutzt dann die App. Wie hieß die? Paprika?
Paprika.
Ich glaube, das ist generell so eine Rezepte-App irgendwie. Ne? Ich habe da schon mal von gehört.
Ja, für Kochrezept, für alles Mögliche. Ist jetzt nicht für auf Backen spezialisiert, sondern es ist einfach für dich eine Sammel-App für deine Rezepte.
Ja, alles genau. Man nutzt dann sowas, dann kann man halbieren, verdoppeln, wie auch immer. Und dann hat man auch die richtigen Werte.
Ja.
Genau, das empfehlen wir. Ansonsten gibt es Tricks, die wir gerade besprochen haben. Probiert sie mal aus. Vielleicht sollte man dann sowas immer mal da haben, wie du schon sagst, entweder ob es jetzt Extrudate sind oder ob es dann Altbrot ist oder andere Dinge.
Schalen kann man auch machen. Ne?
Genau, dass man
nicht
sowas.
Nicht ganz das Flohsamen, sondern schon die Schalen. Die Flohsamen selber würde ich jetzt nicht verwenden. Die ziehen auch nicht so viel Wasser und sehen, glaube ich, auch nicht so toll aus dann im Teig.
Die Flohsamenschalen merkt man ja hinterher nicht.
Nee, die merkst du gar nicht. Also,
genau.
Ja, es macht es ein bisschen gummiger, den Teig, weil die eben so sehr extrem Wasser ziehen. Deswegen verwenden wir das jetzt nicht mehr.
Hm.
Aber trotzdem werden es auch tolle Brote.
Ja, aber für den Hausgebrauch auf jeden Fall kann man das machen, genau. Oder
absolut.
Man nimmt andere Saaten und Dinge, die halt eben Wasser aufnehmen. Tatsächlich dann keine ölhaltigen Saaten, da passiert dann nichts, sondern muss dann schon die nehmen, die dann auch eben entsprechend was saugen. Mhm. Ja, und dann sollte es eigentlich klappen. Und wie gesagt, immer dran denken, es gibt immer eine Lösung. Man muss nur mal ein bisschen überlegen und nachdenken und nicht direkt die Flinte oder den Teig ins Korn oder in den Müll werfen, das braucht man nicht. Falls man das dann doch machen müsste, dann auf dem Kompost, wenn man den hat, dann ist es zumindest gut aufgehoben und kann noch nachher
kann
ein bisschen was Gutes tun.
Gut sein. Ja,
genau. Aber in der Regel hat man einen total super guten Vorteig, egal was man da produziert hat, und müsste dann einfach nochmal neu anfangen und das irgendwie verwenden. Man kann es ja auch eben im Kühlschrank ein paar Tage aufbewahren und Stück für Stück wegbacken und irgendwo anders untermogeln und einarbeiten.
So als alten Teig. Ich glaube, bis zu 10% oder sowas vom Mehl ist überhaupt völlig unbedenklich.
Genau. Und bei mir waren es jetzt 50%, das war dann schon viel.
Ja, das ist schon viel.
Ja, aber in der Tat, bis 10%, kommt ja auch davon, wie viel man backen will und backt dann. Also man hat ja vielleicht nicht mehr die Gelegenheit. Aber auch eine Woche mit 50% kann man mal machen. Ja, wenn ihr noch Erfahrungen habt, eigene Geschichten habt, Tipps und Tricks habt, könnt ihr uns gerne schreiben, per E-Mail am besten unter post@ohrenbrot.de. Da kommen alle E-Mails gut an. Dann können wir da vielleicht nochmal in der einen oder anderen Folge in Zukunft drauf eingehen. Und ich glaube, das waren noch nicht die letzten lustigen Geschichten, die wir hier beizusteuern haben aus dem Alltag. Ich finde es vor allem schön, dass du transparent damit umgehst, nicht nur hier im Podcast und das einfach mal so ein bisschen erzählst, sondern auch tatsächlich, wenn mal was passiert ist, auch den Kunden gegenüber jetzt nicht versuchst, den irgendwie ein X für ein U zu verkaufen, sondern schon dazu stehst und sagst, okay, sorry, das hat jetzt einfach mal nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Ob jetzt die Stadtwerke schuld waren oder das eigene, die
das
eigene.
Das ist denen egal, aber das, wir haben sehr nette Kunden, die sind sehr, ja, immer gut drauf und sagen auch danke für das. Wir das kommunizieren und sagen, so soll es nicht sein und dann eben dementsprechende Rabatte auch gewähren, weil wir schon unseren Standard halten wollen und den auch gut verkaufen wollen. Einfach.
Ja, das ist, das ehrt euch und finde ich super. Ich glaube, andere machen das nicht. Die versuchen, oder einige andere kann ich mir vorstellen, die versuchen das eher zu vertuschen, solange das noch irgendwie geht. Von daher finde ich das gut, dass ihr das so macht und es wird ja auch honoriert. Das ist, glaube ich, so.
Ja. Genau.
Prima. Ja, Melina, besten Dank für heute.
Ja, danke dir.
Dann gibt es irgendwie in wenigen Wochen mit Sicherheit die nächste Folge. Jetzt hatten wir mal eine Woche länger gebraucht, aber wir bleiben hier.
Du machst jetzt erstmal ein bisschen Urlaub, denke ich mal, ne?
Ja, aber wir fahren aber nicht weg. Es wird ein paar ruhige Tage geben, wobei ich glaube, die To-Do-Liste wird sich aus dem Beruflichen ins Private verschieben.
Ja.
Und das, was ich an Aufgaben nicht finde, ich glaube, das findet meine Frau dann schon.
Bin ich sicher. Mach mal den Garten.
Ja, das könnte sein. Genau. Super, okay. Also.
Dann eine gute Zeit.
Danke dir auch.
Danke.
Und euch bald. Da draußen auch. Bis bald. Macht's gut, schönen Sommer, falls ihr wegfahrt und wir hören uns bald wieder. Und denkt dran, auch wenn es schiefgegangen ist, die Krümel, die gehören auch zum Brot mit dazu. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.